Am 3.10.1989 sprach Bruder Arthur Muhl über Psalm 104.
Darf ich Bruder Zimmermann und Bruder Michalsik bitten, mit uns zu beten, und Bruder Heinemann macht dann den Schluss.
Diese Begegnung in deinem Wort, durch deinem Wort, auch hier in der Langsteinbauhöhe und jetzt in dieser Konferenz, Anbetung sei dir für diese Begegnungen bis ins Tiefste hinein, bitten wir dich, auch öffnen wir uns deinem Wort, Herr. Das, was sich noch dir verbirgt, Herr. Und gib du nun unseren Brüdern hier Weisheit, den Gaben, die Weissagung, da hineinzuleuchten. Wir öffnen uns dir, Jesus. Wir möchten nicht bleiben, wie wir sind. Und so muss uns, lieben Bruder Arthur, mit dem Mund auftun, ein freudiges Herz geben. Und wir beten dich an, du wirst es tun. Amen.
Amen. Amen.
Du treuer Gott und Vater, im Namen Jesu, wenn wir schon im Anschauen deiner Schöpfung etwas von deiner Herrlichkeit verspüren, wie viel mehr, wenn unsere inneren Herzensaugen auf dich gerichtet sind, wenn wir aber sagen dürfen, durch Jesus Christus, der uns erlöst hat, den Zugang erworben in das Allerheiligste, wir danken dir. Herr, nun rechnen wir damit, dass wir unter einem offenen Himmel sind, dass du unseren Bruder, wie wir dich schon baten, segnest, seine Lippen salbst und dass wir vor allen Dingen deine Stimme vernehmen. Herr, es wird vieles immer wieder auch in diesen Konferenzen an uns herangetragen, aber entscheidend ist auch, dass wir dich schauen, deine Stimme hören und auch verwandelt werden. Wir beten dich an und rühmen jetzt deinen Namen. Amen.
Amen. Schuf Gott Himmel und Erde. Das ist einer der wichtigsten Sätze und ich freue mich, dass ich auch sagen darf, auch mich hat Gott erschaffen.
Danke.
Psalm 104. Ein Lied der Schöpfung. Voll göttlicher Begriffe, wie wir sehen werden, für die wir je einzeln eine Bibelstunde erhalten könnten, mindestens. Wir lesen Vers für Vers. Preise Jehova, meine Seele. Jehova, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Preise Jehova, meine Seele. Der Begriff Seele hat leider in den letzten Jahrzehnten unter der Verkündigung auch unserer Brüder schwer gelitten. Wahrscheinlich kam diese Art der Vernachlässigung und Ehrung des Begriffes Seele daher, weil das Wort seelisch tatsächlich im ganzen Neuen Testament negativ geladen ist. Mit dem Begriff seelisch haben wir eine Stelle, da ist gleich noch das Wort teuflisch daneben. Seelisch, teuflisch, dämonisch, vollständig abwertend. Vollständig negativ geladen. Und dann kam die Fehlzündung, dieses negativ seelisch auch auf die Seele zu legen. Ich kann hier gleich helfen. Ist der Begriff Kind wunderbar? Jawohl. Wie ist mit dem Begriff kindisch? Schon weniger wunderbar. Ist der Begriff Weib, wir sind ja hier Brüder, da dürfen wir mal die Frage stellen, ist der Begriff Weib wunderbar? Also was mein Weib betrifft, ganz sicher. Ja. Aber der Begriff weibisch, besonders wenn sich dann ein Mann weibisch benimmt, ist auch wieder negativ. Und so vielleicht das im gewaltigsten Sinn dieser Möglichkeiten, Seele, wunderbar, seelisch, katastrophal. Nur einige Stellen, Seele. Und feines Wort in Sprüche 19, Vers 2. Auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, wie Bruder Muhl gelegentlich, tritt fehl. Haben mich gefragt, was hat das miteinander zu tun? Unkenntnis der Seele einerseits und mit den Füßen hastig sein andererseits. Doch, habe gerade bei diesem Gedanken dem Radio angedreht, ein Psychiater spricht gerade, ich kann auch den Zustand der Seele eines Menschen dann ablesen, wenn er sich von mir wegschreitend bewegt, ich ihn also nur von hinten sehe, kann ich den Seelenzustand ablesen. Noch einmal, Unkenntnis der Seele ist nicht gut und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Der Wandel entsprechend. Zweitens, was hülfe es den Menschen, wenn er den ganzen Kosmos gewinne und nehme nur doch Schaden an seiner Seele, nicht verlöre seine Seele. Eine Seele ist vor Gott mehr wert als der ganze Kosmos als Material, als Schöpfung. Da haben wir dann den guten Hirten, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und dann wird ein Punkt gemacht, nein. Und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Ist dann jemand geholfen? Ja, der war ein Psychopath, nicht ein Psychiater, ein Psychopath mit 20 Jahren. Dann hatte ich dafür ein Ohr, eine Einladung in eine Evangelisation anzunehmen und kam dort zum Glauben. Als ich einmal zitterte, wie ein Espenlaub im Bett vor Angst und weiß was, da schrie ich einfach in mich hinein, Jesus, 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 weil ich als Jung Gelegenheit hatte, viel Wort Gottes zu hören. Ich bin in Schaffhausen im Waisenhaus aufgewachsen, wunderbare Waiseneltern, Morgenandacht, Abendandacht und so weiter. Schrie ich, Jesus, 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 wie ein Drehorgelmann, so. Und von einem Moment zum anderen war ich die Ruhe selbst. Vorher war ich beim Arzt, meiner Not, der sagte, Herr Muhl, Sie müssen einfach ruhig sein. Dann war die Folge, dass ich nach Hause ging, ins Bett kroch und zitterte und einfach schrie, da wusste ich, kein Mensch kann mir helfen. Jesus, Jesus, Jesus. Wer den Namen des Herrn anruft, von Herzen in seiner Not, wird gerettet werden. Seele, noch das Schönste vielleicht. Das Zweitschönste. Paulus an die Thessalonicher. Ihr seid uns so lieb geworden, liebe Brüder, wir haben euch gepflegt wie eine nährende Mutter ihr Kind. Und so haben wir euch nicht nur das Evangelium Gottes verkündigt, sondern wir haben euch unsere eigenen Seelen Psychoi mitgeteilt. Das ist das wirkliche, mir wohlgefällige Fasten, spricht Gott in, was ist Jesaja 48 oder sowas. Wenn du deine Seele einer niedergedrückten Seele darreichst, daran habe ich wohlgefallen. Und das Wunderbarste, was hat denn Satan von Gott gefordert? Als Lösegeld, wenn er alle schon in seine Haft geratenen Seelen, die gesündigt haben, freigeben soll und er vor der Zeit abtreten soll, dann hat er die Seele des Heiligen Gottes gefordert. In der Meinung, die bekomme ich nie. Hat er sie bekommen? Jawohl. Er hat seine Seele ausgeschüttet. Wo? In den Tod, in die Gewalt Satans? Als Lösegeld, die Rechtslage war klar, genügt Begriff Seele, und jetzt noch das, in Lukas so und so, sagt Jesus, wer seine Seele festhalten will, obwohl geschrieben steht, wer Seele sündigt, die muss sterben, verliert sie. Wer sie aber verliert, der zeugt sie ins Leben, steht da geschrieben. Und in Philipper 1 steht fest in einem Geiste, jawohl, wunderbar, indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Genügt. Jetzt verstehen wir. Preise meine Seele, hat der Herr Freude, den Herrn. Und dann, wie groß bist du, deine Majestät, herrlich, wie groß bist du. Das Lied hat ausgezeichnet gepasst zu unserem Thema. Majestät, Psalm 8, du Gott, der du deine Majestät gestellt hast über die Himmel, über die Himmel. So wie Christus, unsere Schöpfung, von der hier die Rede ist, ist nicht nur zeitlich mit Anfang und Ende geschaffen, sondern auch räumlich. Wenn der Herr kommt in großer Macht und Herrlichkeit, dann sammelt er seine Engel von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Und dieser biblischen Tatsache, und Salomo sagt, du sollst in dem Haus wohnen, das ich da gebaut habe, du, den weder die Himmel noch aller Himmel zu fassen vermögen. Also ist Gott immer noch etwas größer als seine Schöpfung. Ja. Und unsere Wissenschaft hinkt jetzt nach. Tatsächlich, sie gibt schon einen Durchmesser an, so und so viele Billionen Lichtjahre von einem Ende der Schöpfung bis zu ihrem anderen Ende. Das Ganze soll eiförmig sein oder bohnenförmig oder trichterförmig. Ich habe ja da mal eine Skizze gemacht, großartig. Zwei Brennpunkte, zwei Pole. Der positive Pol ist der Thron Gottes und der negative ist unsere Erde. Und dazwischen funktioniert alles wie Eisenfeilspäne, wenn da ein Magnet unten hingehängt wird, horizontal einfach aufgestellt. Weiter, Vers 2. Der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand. Licht. Im Angesicht des Königs ist Leben. Im Licht des Angesichts des Königs ist Leben, ein feines Psalmwort. Aber jetzt sind wir an einen auch der Verkündigung entsprechenden Brennpunkt angekommen, den wir dann erst in Vers 19 näher ansehen werden, nämlich hier, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand. Dann wohnt er in einem Licht, das unzugänglich ist für alle Geschöpfe. Ich darf aber gleich weiterfahren und wir haben die wunderbare Gnade mit Christo in Gott hinein versetzt worden zu sein. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wir sind mitten in diesem unzugänglichen Licht drin. Und das ist die Schatzkammer des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Dinge, alle Geheimnisse. Sind wir gut versorgt? Halleluja. Bitte nach das im Glauben nehmen. Nicht wie Salomo streckt, hat der Faule, schreibt, hat der Faule seine Hand ausgestreckt. Zu faul ist er, sie an den Mund zurückzuführen. Habe ich gesagt, du Salomo, so einen faulen Kerl habe ich noch nie gesehen. Was? Und schon sage ich, du bist der faule Kerl. Verkündigung von Adolf Heller, von Karl Geier, Sträuter gelesen, Böhmerle gelesen und. Wunderbar alles. Nicht? So. Aber nicht genommen, etliche schon. Und nicht gegessen, sich nicht einverleibt. Kann man geistlicherweise trinken, kann man geistlicherweise essen, hat man es dann. Dann wird es ein Bestandteil von einem selbst. Es aber Licht. Gott ist Licht und wie viel Finsternis in ihm? Wie viel Finsternis kann dann aus ihm herauskommen? Wir fahren mal weiter. Die Himmel ausspannt wie eine Zeltdecke. Die Ordnungen schon des Zeltes der Zusammenkunft, der Stiftshütte, Tempel Salomo, Tempel Ezekiel, die sind, wenn hier außerhalb des Lagers ist, das Lager, der Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste, dann ist hier der Drehpunkt aufgestellt, sind die Ordnungen der ganzen Schöpfung. Oben der Thron Gottes, wo die Cherubim sind, sind da im Allerheiligsten auch Cherubim. Thron Gott zwischen den Cherubim, bitte. Ist außerhalb des Lagers der tiefste Punkt, das ist unsere Erde, wo die Sünde konzentriert vorhanden ist. Thron Gottes, ein Brennpunkt, Erde, zweiter Brennpunkt, positiver Pol, Thron Gottes, negativer Pol, unsere Erde. Kurz gefasst, nächster Vers. Der seine Obergemächer belgt in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Gefährt, der da einherfährt mit den Fittichen des Windes. Obergemächer Gottes belgt in den Wassern, ja sowas. Naja. Jetzt bleiben wir gerade noch mal schnell hier, in den Ordnungen des Hauses Gottes sind die Ordnungen der ganzen Schöpfung. Außerhalb des Lagers, Lager und Vorhof haben Sonne und Mond noch ihr Licht zu geben. Haben Sonne, Mond und Sterne im Heiligtum auch noch was zu suchen? Antwort, nein. Da ist da oben ein Raum im Weltall, wo auch die Fernrohre der besten astronomischen Möglichkeiten nichts mehr finden können, weil da keine Sterne mehr sind. Haben Sonne und Mond nicht mehr zu suchen, sind nicht mehr vorhanden. So. Aber was ist da im Heiligtum für ein Licht? Der goldene Leuchter, und der goldene Leuchter ist auch noch so eine Sache. Vorhof ist mit der Hütte selber, Leiblichkeit, Raum des Heiligtums, Raum, Wohnraum der Seele und Allerheiligstes erst Wohnraum des Geistes. Hängt dazwischen ein Scheidevorhang. Wort Gottes schärfer als jedes zweischneidige Schwert, bis es scheidet zwischen Seele, Heiligtum, Dingen im Heiligtum und im Allerheiligsten, der Gegenwart Gottes selber. Da. Aber kommt der Scheidevorhang einmal weg? Deshalb heißt, bis es die Arbeit getan haben, dass wir vorerst seelische Menschen, negativ geraten, ne? Durch den Geist so weit kommen, dass auch unsere Seele genesen kann. Und in dem Maß fällt bei uns der Scheidevorhang, bis es geschieden hat, Seele und Geist. Und dann ist alles wieder vollkommen eins. Also goldener Leuchter, was ist denn das für ein wunderbares Licht? Ja, wir kennen ja meinen goldenen Leuchter, die meisten von uns hier. Ich darf hier nicht stehen bleiben, nur sagen. Die sieben Lichter, die ganze Darstellung des goldenen Leuchters, stellen das gebrochene Licht dar. Gibt es so etwas? Kennen wir den Begriff gebrochenes Brot? Das ist uns geläufig. Aber gebrochenes Licht ist uns nicht so geläufig. Gebrochenes Licht antwortet, nachdem es von uns in einem Prisma gebrochen worden ist, mit was? Mit der Buntfarbigkeit des Regenbogens. Liebe Geschwister, gebrochenes Licht, herrlich. Auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ja. Darf ja nicht stehen bleiben. Gebrochenes Licht. Regenbogen, was ist denn das? Gebrochenes Licht in was für Elementen? Nicht in Prismen, sondern in Regentröpfchen. Wenn Bruder Heller und ich Krach hatten, dann höchstens um die Frage, wer von uns ist der größere Topf? Ich habe dann den Rang gefunden, indem ich sagte, liebe Geschwister, ich kann so hell sein, wie ich will, der Adolf bleibt immer heller. Also echte Söhne Isaac, des Lachens, der Verheißung. Dann ist einigermaßen normal. Der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu flammendem Feuer, seine Engel zu Geistern macht, muss gelesen werden. Hebräer, sind sie, die Engel, nicht allzumal was? Dienstbare Geister. Was sind also die Engel? Beginnen mit den Erzengeln und den Cherubim und Seraphim und wie sie alle heißen in ihren Ordnungen. Sie sind allzumal dienstbare Geister, auf Deutsch Dienstboten. Worin besteht die Katastrophe nach Psalm 8? Du hast ihn, den Adam, im gefallenen Zustand, für kurze Zeit, jetzt sage ich es deutlich, unter die Dienstboten erniedrigt, den Menschen, den Gott zum Herrscher über alles, auch über die Dienstboten gestellt hat, schöpfungsmäßig, programmmäßig. Was bedeutet das? Salomo hat die Antwort: Unter zwei oder drei Zuständen ist es nicht auszuhalten. Wenn ein Knecht zum König gemacht wird, ja, Jesus, er kam als Knecht Gottes. Wollten sie ihn zum König machen, hat er es abgelehnt, er wusste warum. Und wenn eine Magd zur Herrin gemacht wird, ist auch nicht auszuhalten. So. Ja, und jetzt sind die von Gott bestimmten Herrscher, Mensch genannt, über alles hat er dem Menschen unter die Füße gelegt. Seine ganze Schöpfung. Es ist dieser Herrscher unter die Dienstboten, Mägde und Knechte gelegt. Ist da noch auszuhalten? Wissen wir es, warum es so aussieht in unserer Schöpfung, wie es aussieht? Hoho, hoho. Wisst ihr, was gut ist? Dass man bekleidet sein kann mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Denn was ich jetzt ausspreche und weiter auszusprechen habe, stehe ich an vorderster Front da, der alte Bursche. Aber ist man dann gedeckt? Mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Da gibt es aber auch kein Pardon. Da werden die Dinge ausgesprochen, wie sie sind, klargestellt, kristallklar, wie unser Gottes Wort ist. Er hat die Erde gegründet auf Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Oh. Das sind die alten Frommen, die haben sich die Erde so vorgestellt. Ein paar Beton kann man noch nicht sagen, einfach ein paar Grundlagen, wie man es früher gemacht hat. Und dann ist da die Erde irgendwo drauf. So. Da würde Jesus wieder einmal sagen, ihr irrt euch, meine Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer und Pharisäer und Schriftgelehrten, denn ihr kennet die Schrift nicht. Gab es einmal eine Wolken- und Feuersäule? Was hat denn die getragen? Wo das ganze Volk Israel? Sind nicht wir, ihr seid die Grundfeste der Wahrheit. Was sind wir für Betonklötze? Bitte schön. Die Grundlagen, die Gott gelegt hat für unsere Erde. Wäre viel zu sagen. Wunderbare Grundlagen. Sie wird nicht wanken, immer und ewiglich. Die hebräischen Worte sind zeitlich begrenzt, wie es auch der Tatsache entspricht. Mit der Tiefe hattest du sie bedeckt, wie mit einem Gewande. Die Wasser standen über den Bergen, mit der Tiefe. Tiefen jeder Art, Taltiefen, wenn ich schon wanderte im Tale des Todesschattens, und die großen, unheimlichen Tiefen Gottes sind die Gerichte Gottes. Psalm 36, Vers so und so. Deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du. Ist jetzt klar, was Gott mit den Gerichten im Sinn hat. Jetzt verstehen wir den Apostel Paulus. Römer 11. Oh, ich hätte geschrieben, oh Höhe des Reichtums. Ne? Der schreibt, oh Tiefe des Reichtums. Warum? Er fährt ja weiter, wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausspürbar seine Wege. Also, es handelt sich hier um die Gerichtswege Gottes. Die sind unausforschlich und unausspürbar in welcher Richtung? Damit müssen wir Römer 11 müssen wir buchstabieren schnell. Nur ein Punkt, Römer 11.
Richtung Johannes 5.
Israel, Juda voran, da, zur Zeit Jesu. Die haben den ihnen geschenkten Messias abgelehnt, gekreuzigt, verworfen. und haben ihn verwünscht, 2000 Jahre lang verflucht, samt uns. Und jetzt kommt die Begründung, steht geschrieben, was jetzt kommt. Damit auch sie unter die Begnadigung kommen. Jetzt hört aber alles auf. Ja, unsere ganze Frömmigkeit hört jetzt auf, wird jetzt aufhören, wenn wir das nicht essen und nehmen könnten. Dass auch die ganze Verwerfungsart und Spott und Hohn und Fluch über den Namen Jesus und uns Gott deshalb genehmigt hat, damit er ihnen gegenüber eine Barmherzigkeit unter Beweis stellen kann und eine Begnadigung, die seinesgleichen sucht, wo wir noch neidisch werden könnten nachher. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, in der Richtung nämlich, je unverständlicher irgendein Gericht Gottes ist, die stammen nicht aus seinem Herzen, sind alles Anträge heiliger Engel oder von Satan. Nur Genehmigungen Gottes. Und soweit er sie genehmigt hatte, nur mit seinem Herzensuntergrund, nur soweit er gleichzeitig gedenken kann, es nicht nur gut, sondern wunderbar zu machen. Für die vom Gericht Betroffenen. Je unheimlicher ein Gericht und unbarmherziger es erscheint, umso wunderbarer ist die Herrlichkeit, die die Betreffenden durch die Gnade Gottes erleben werden. O Tiefe des Reichtums! Tiefe, Tiefe, da haben wir das Wort. Mit der Tiefe hattest du sie bedeckt, die Erde, die Arme. Und dann schon standen die Wasser über den Bergen. Hier ist sowohl die erste Katastrophe des Untergangs einer ersten Schöpfung aus Wasser, durch Wasser geschaffen und in einer Universalwasserkatastrophe untergegangen. Petrus. Die zweite Wasserkatastrophe beschränkt sich auf unsere ganze Erde in den Tagen Noahs. Da standen die Berge unter Wasser. Aber hier noch einmal, mit der Tiefe hattest du sie bedeckt. Und der Geist Gottes schwebte, Impulse gebend, brütend, fluoreszierend über der brausenden Finsternis Wassertiefe. Ich lasse ein Steinchen auf eine Wasserfläche fallen. Was passiert dann? Hat einmal einer das so gemacht, von der Brücke auf? Steinchen runterfallen lassen und sagt dann, ja, eigenartig, was die Schützenscheibe betrifft, treffe ich nicht immer so genau in die Mitte wie hier. Warum habe ich das gesagt? Der Geist Gottes schwebte brütend, Impulse gebend über der Wasserfläche. Wie heißt das erste Element, erstes Atom Nummer 1? Wasserstoff. Jetzt gibt der Geist Gottes Impulse. Es entstehen Wellen, Kreise. Es entstehen Schwingungen. Es entstehen Wellen. Und je nach Wellenlänge und Schwingungszahl haben wir irgendetwas in der Hand, was Gott geschaffen hat. Alles gezählt, alles gemessen nach Wellenlängen und nach Schwingungszahlen in der Sekunde. So. Atom Nummer 1, Wasserstoff. ein Proton, ein Mittelpunkt und ein Mönchen, genannt Elektron, schwirrt da drings herum, da ist Wasserstoff. Nummer 1, nummeriert, mit Gewicht. Eines dazu und dann noch ein Schweizer, kommt noch dazu ein Neutron. Ja, also Proton, Neutron. Elektron, Neutron. Da sind wir Schweizer, neutraler, nicht wahr? Naja, wir bilden so die Mitte von Europa.
Arthur, pass auf.
Das kannst du ja bloß sagen, weil die Eidgenossen so stark sind.
Der meint, ich habe Angst vor den Schwaben. Wenn ich doch gerüstet bin mit der ganzen Waffenrüstung Gottes, habe ich mich doch vorgestellt. Also, wird immer wunderbarer. Vor deinem Schelten flohen sie, nämlich die Wasser. Vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Das heißt, Gott selber hat kein Wohlgefallen, weder am Untergang einer ersten Schöpfung noch an der Sündflut unserer Erde. Da schaltet er sie. Alles Anträge von Geschöpfen, die er genehmigt hat. Vers 8. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen zugeteilt hast, festgestellt hast. Was haben wir vor uns? Die ganze gegenwärtige Erdoberfläche, Gestalt und Form und so weiter. Die Berge erhoben sich, die Täler senkten sich, genau an den Ort, den du ihnen bestimmt hast. Also sind unsere Jungfrau, Mönch und Eiger irgendwie mal so plötzlich oder schief gewachsen oder so etwas? Rinnt ein kleinstes Bächlein, so wie es sich eben gerade mal per Zufall gegeben hat? Der Sand am Meer, Grenze zwischen Trockenem und Wasser. Was heißt das? Praktisch. Da hat unser Gott, indem er die ganze Oberflächenform unserer Erde genau geformt hat, ganz genau, hat er schon gewusst, also meine Herren gefallenen Menschen, wenn die dann einen Wohnort suchen, wollen sie natürlich an einem Wasser sein. Sei es an einem Fluss, noch am liebsten, wo ein Fluss in den See mündet oder ins Meer. So, gut. Und wenn sie dann mal Straßen bauen, dann bauen sie natürlich auch dort, wo es am einfachsten ist, nicht? Also den Tal entlang, den Fluss entlang. Und wenn die mal eine Bahn bauen, dann geht die Bahn halt auch so, wie Gott das alles schon vorgeordnet hat, liebe Geschwister. Was steht da alles da drin? Steht mehr drin, als da steht, mit den Buchstaben. Da stehen unendliche, herrliche Gottesordnungen drin. Jedem Wort. Die Berge erhoben sich, senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgestellt hast. Du hast ihnen jetzt den Wassern eine Grenze gesetzt, sie werden sie nicht mehr überschreiten. Der Quellen entsendet in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Eine primitive Frage. Wenn man dem Bruder Muhl den Vorwurf macht, Bruder Muhl geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ist das ein Lob oder eine Tadel? So. Und da sind die Frömmsten, die Vordersten mit dem Tadel. So. Schreibt Paulus an einem Ort, lehrt euch nicht schon die Natur also? Für was ist denn Öl ein Vorbild? Für den Geist. Für was ist denn das Wasser ein Vorbild? Für was ist der Wein ein Vorbild? Alles wunderbare Vorbilder. Für herrliche Gotteswerte. Und sie alle gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Goldener Leuchter, das waren Röhren, nicht nur so Arme, steht geschrieben. Der Priester, der Öl eingoss, brauchte also nur an einer Stelle gießen. Was macht man das Öl? Kommt erst wann zur Ruhe? Wenn es den tiefsten Punkt erreicht hat. Aber das ist nur dann möglich, wenn man immer den Weg des geringsten Widerstandes geht. Kommt man erst dann zur Ruhe, wenn man den tiefsten Punkt erreicht hat. Wohnt Gott oben in den Himmel? Aber wo auch noch? Ganz unten bei dem, der zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes ist. Ist das gut? Also langsam mit unserer frommen Weisheit. Der Weg des geringsten Widerstandes ist der Weg Gottes in Christo Jesu. Sonst wäre ein Golgatha unmöglich geworden. Und dann gekreuzigt, das reicht ja noch nicht. Luther übersetzt ist, denn die Reihenfolge des Geschehens, hinabgefahren in die Hölle, also seine Seele ausgeschüttet in den Tod, biblisch. Ich darf hier noch schnell etwas sagen. Ihr kennt die Dame unter den Zuhörern, einen Heilsarmee-Soldaten in Uniform.
Das war der Dankmar Fischer.
Dankmar Fischer.
Hm? Dankmar Fischer. Dankmar Fischer.
Der hier schon gesprochen hat.
Der Dankmar Fischer von Hamburg war das.
Ja. War das?
Ja, ja.
Wunderbar. Jetzt Achtung. Dann sagt sie zu ihm, Sie könnten doch auch vielleicht mal ein Wort sagen. Der steht auf und zitiert die Stelle, so, das Glaubensbekenntnis und kommt an die Stelle, heruntergefahren zur Sölle.
Hallo, du hast die halbe Geschichte.
Erzähl mal die ganze. Oh.
Also die Sölle hat öffentlich den Dankmar Fischer, der da vorne in der vordersten Reihe saß, hat sie mitten im Vortrag vor 400-500 Leuten beleidigt, indem sie gesagt hat, und was meint jetzt zu meinem Vortrag dieses Heilskamel? Das war natürlich eine schwere Beleidigung. Und dann ist Dankmar Fischer, er sagt heute noch, ich weiß gar nicht, wie mir das eingegeben wurde. Habe ich gesagt, was ich dazu zu sagen habe, ist Folgendes, ich bin froh, dass ich nicht niedergefahren bin zur Sölle.
Aber, Arthur, warum sind in der Schweiz die Berge so übermäßig hoch? Warum hat Gott die Berge in der Schweiz so übermäßig hoch gemacht? Hast du da wieder Antwort? Ich habe mich schon gefragt vorher, wo du so gesprochen hast.
Ich habe gar nicht den Eindruck, die seien so übermäßig hoch.
Aber wer hat sie?
Ja, wie heißen die Höchsten da?
Eiger Mensch, Jungfrau,
ja, natürlich. Ja.
Die Vorspitze.
Ja. Ja. Ich bin mehr erstaunt, dass neben der Jungfrau gerade so ein Mönch sitzt.
Thank you.
An denselben Bächlein Füßen wohnen die Vögel. Zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme erschallen. Der die Berge drängt aus seinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Was sind denn die Berge in unserer Bibel? Die sieben Berge sind sieben Reiche mit sieben Königen. Berge stellen die Reiche des ganzen Kosmos dar. Alle die Reiche im ganzen Weltall, Engeln unterstellt, Hoheiten, Majestäten und hier auf der Erde. Und wie ein Berg und nach unten möglichst breit verlagert ist und dann ein Haupt hat, wir sagen eine Spitze. Die Schrift sagt ein Haupt. Eine Regierungsspitze hat. Das ist das Bild der Berge, wie sie auf der Erde verlagert sind oder jetzt im Weltall. Und wunderbar, so wie die Leviten im Vorhof und im Lager versorgt wurden, durch die Priester, die im Heiligtum und im Hohen Priester im Allerheiligsten noch ihren Dienst vor Gott hatten, so das normales Geschehen, versorgt Gott mit den Werten des oberen Heiligtums und Allerheiligsten seiner Gegenwart und seines Thronsitzes alle die Reiche. So, das wunderbare Normalzustände werden da offenbar. Du hast für das Vieh die Pflanzen geschaffen, Gras und so weiter und Kraut zum Dienste der Menschen, um Brot hervorzubringen aus der Erde. Nicht aus dem Jupiter und nicht aus weiß was für ein Himmelswunder Gestalt, sondern Erde. Wenn das Weizenkorn nicht in den Jupiter fällt, den größten, sondern wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, griechisch ge, Erde, geologie, geometrie, geographie, unsere Erde. Vollständiges Schweigen herrscht von Seiten unserer weiten von unseren Wissenschaftskreisen über die Tatsache, die heute jedes Sonntagsschulkind und jedes Kleinkindergarten-Schulkind weiß. Sämtliche Planeten sind kahle Köpfe. Während unser Erdlein ein Paradies ist im gefallenen Zustand, mit Wundern über Wundern, 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 die nicht zu zählen sind. Schönheiten, 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 Herrlichkeiten, Herrlichkeiten. Ein Blümchen, die Form, die Farbe, der Duft, der Stiel, die Blätter, die Wurzeln, die Blüten, dann die Frucht. Samentragend. Unsere Erde. Wissen wir, dass die ganze Menschheit von Adam vor dem Fall bis heute und weiterhin samenmäßig, keimmäßig in den Lenden Adams vorhanden war? Wissen wir das? Wenn wir das noch nicht wissen, dann wissen wir vielleicht, dass Levi, als er noch in den Lenden Abrahams, seines Urgroßvaters war, der Großvaters war, dem Melchisedek den Zehnten gab, als er noch keimmäßig in den Lenden Abrahams war. Der war vorher in den Lenden seines Vaters. Und mein Vater war in den Lenden meines Großvaters. Wie weit geht das zurück?
Adam.
Bei Adam. Aha. Deshalb lesen wir, schon wie bei Adam und Eva, von Adam und Eva schreibt Paulus, und schon dort drang der Tod durch uns alle. Dort waren unsere Keime schon vollständig vergiftet. Jetzt wird es immer gewaltiger. Und damit Wein des Menschen Herz erfreue. Emil, was sagst du dazu?
Ihr schmeckt genauso gut wie mir.
Damit Wein des Menschen Herz erfreue, um das Angesicht glänzen zu machen von Öl, und damit Brot des Menschen Herz stärke. Wunderbar. Glänzt unser Angesicht von Öl. Ah ja, wenn wir es eingeschmiert haben. Aber das ist da nicht gemeint. Wein, Wein. Ich freue mich immer mehr, dass Jesus Christus sich vorstellt, wenn auch noch da oder schon in Israel, in seiner Niedrigkeit: Ich bin der wahrhaftige Weinstock. Könnt ihr auch, euch auch freuen, oder? Wo sind da die Temperenzler? Jesus Christus ist der wahrhaftige Weinstock. Und ihr seid die Zweige? Ha, wir sind, normalerweise sind wir Weinproduzenten. Hat das noch nicht gemerkt? Ja, sonst schneidet er uns ab. Nicht? Also jetzt da untergesetzt. Oh, liebe Geschwister, ich schließe das Weinkapitel mit zwei Versen aus dem Hohen Lied. Eines heißt: Er hat mich in das Haus des Weines geführt. So. Machen wir uns auf allerhand gefasst, liebe Geschwister. Da müssen wir viel frömmiges Geflatter ablegen, damit er uns wirklich freuen kann. Dann heißt es im Hohelied 4, Vers so und so: Esset, Freunde, und trinket euch fröhlich, Geliebte. Steht so geschrieben? Was? So steht geschrieben? Wie? Ja, da machen wir doch nicht mehr mit. Wir zwei schon, gell? Liebe Geschwister, und als die schon allen Wein bei der Hochzeit von Kana leer getrunken hatten, macht der wahrhaftige Weinstock nur was? Sechs so große Krüge, sechs leer. Wasser füllen, Speisemeister Kossel. So was. Also, liebe Geschwister, ist unsere Bibel so fromm wie wir? Lange nicht. Ja, also, so eine fröhliche Versammlung habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vers 16: Es werden gesättigt die Bäume Jehovas, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Ich darf gleich sagen, wir wissen, Feigenbaum, Juda, Ölbaum, Israel. Zedern sind König, stellen Könige dar, Königreiche. Zypressen, Priestertum, alles wunderbar geordnet. Was sind das aber für Bäume Gottes hier? Die sind im himmlischen Garten Gottes. Wem soll ich dich vergleichen? Du Zeder des Libanon. Gemeint ist der Pharao einmal und einmal der Nebukadnezar. mit einer Zeder des Libanon und dann mit einem Aler und so weiter. Es werden gesättigt die Bäume Jehovas, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Kennen wir eine Zeder des Libanon? Das Königshaus David ist eine Zeder des Libanon. Jetzt kam ein großer Adler mit buntfarbigen Federn, langen Schwingen. Der kam auf den Libanon und brach den obersten Wipfel einer Zeder ab und brachte ihn in ein Krämerland und pflanzte ihn dort. Haus Israel, was ist das? Antwort: Der große Adler ist Nebukadnezar, der König von Babel. Und der oberste Spross dieser einen Zeder ist der letzte König in Israel, Nachkomme Davids. Somit ist eine Zeder des Libanon, stellt das Königshaus Davids dar. Und alle anderen Zedern des Libanon, alle anderen Königshäuser. So. Und der Adler, seht, unsere Bibel: Wenn die Weisheit unserer Weisen sagt, jedes Gleichnis hinkt, dann haben wir übersehen, dass nicht das Gleichnis hinkt, sondern wir hinken. Es ist das Gegenteil der Fall. Was da an Buchstaben dasteht, ist alles gefüllt mit unendlichen Gotteswerten. Weiterlesen. Jetzt wird es gewaltig. Die Felsen, Zuflucht für die Klippdächte, währenddem die hohen Berge für die Steinböcke sind. Steinbock. Jetzt kommt: Er hat den Mond gemacht für die Moadim, für die bestimmten Zeiten übersetzt. Die Sonne weiß ihren Untergang. Weiß unsere Sonne etwas? Die weiß gar nichts. Aber sind die Gestirne auch Modelle, Darstellungen, Schattenrisse von großen Gotteswerten? Wer hat denn unsere Sonne reserviert für sich als Vorbild? Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das Angesicht Jesu leuchtet immer wieder wie? Wie die Sonne in ihrer Kraft. Und die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Wir werden ihm gleich sein. Den Mond gemacht für die Moadim. Und das Wort Moadim ist das hebräische Wort für die vielerlei Begriffe, die wir meistens mit Fremdwörtern gebrauchen. Versammlung, Zusammenkunft ist das normale deutsche Wort. Moadim, Versammlung. Die Stiftshütte wird genannt Zelt der Zusammenkunft, Zelt der Moadim. Die Fremdworte sind, die Astronomen sagen, da ist wieder eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn. Konjunktion. Das Wort Synagoge, ich bin erstaunt, dass die Juden das griechische Wort brauchen. Synagoge im Griechen entspricht genau dem Moadim. Zusammenkünfte. Was gibt es da noch alles für Konferenzen?
Symposien.
Ja, alles was sind ganze Summen dieses Begriffes. Jetzt, er hat den Mond gemacht für die Moadim und jetzt heißt es, dort, wo die Elberfelder übersetzt hat, das sind meine Feste, die ihr halten sollt, Haus Israel. Das sind meine Moadim. Moadim, diese bestimmten Zeiten, sind die Festzeiten Gottes. Und jetzt hat er den Mond dazu gemacht. Kam einmal eine Schwester zu mir, Karfreitag, du Bruder Mohl, hat mir eben eine Schwester gesagt, immer am Karfreitag steht der Vollmond am Himmel. Gell, das ist doch Hokuspokus. Dann sage ich, nein, das ist nicht Hokuspokus, das ist göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung. Da wollen wir doch mal schnell unsere Bibel hören. Da war das Psalm 83, glaube ich. Wo haben wir? Jawohl. Psalm 83, Vers 3. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Ah. Der Gang von Sonne, Mond und Sternen bildet den Originalchronometer unseres Gottes. Und er hat sie alle gezählt und sie alle mit Namen genannt. Also Schemesh ist nicht von einem frommen Alten erfunden und Jareach, Mond, auch nicht. Und unsere Bibel ist voll Sternnamen, haben keine Ahnung, aber ich habe von einem Steinbock gelesen und so weiter und so weiter. Hat Gott einmal mit Hiob da ein wenig kurz geredet? Ja. Knüpfst du, Hiob, das Gebinde des Siebengestirns? Oder lösest du die Fesseln des Orion, hebräisch des großen Toren? Dann kommt der große Bär, und jetzt kommt wichtig, führst du die Bilder des Tierkreises herauf, Osten ist er hier, herauf zu seiner Zeit, oder bestimmst du, Hiob, ihre Herrschaft über die Erde? Der da zählt die Zahl der Sterne, wie im Atom alles gezählt ist, gemessen ist, gewogen ist und genannt ist. So ist von Gott am ganzen Sternhimmel alles gezählt. Und die Himmel erzählen, sie sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes, steht im Hebräischen. Sie melden die Himmel, sie berichten. Und sein Wort, haben wir gestern gehört, ist wo? Sichergestellt? In den Himmel. Ne? Haben wir gestern gehört, Psalm 119. Die Feste Gottes sind das Programm, wie es Israel übergeben ist, das Programm für den das Zeitprogramm für den Ablauf des ganzen Heilsplanes Gottes bis zur letzten Vollendung. Jetzt, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Ja, das fehlte gerade noch. Die Sonne ist reserviert, Zeichen für Gott und Christus. Und der Mond und die Sterne sind reserviert als Beherrscher der Finsternis. Alles auf dem ersten Blatt der Bibel. Nun hat aber Gott den Mond, ich frage mal hier die Brüder, liebe Brüder, wisst ihr auch, dass Gott weder Sonne noch Mond geschaffen hat? Ihr wisst es ja. Emil. Also zum Glück habt ihr euch schon gesetzt. Ne? Ja bitte, was steht denn geschrieben? Lasst uns Lichter machen in der Ausdehnung der Himmel. Und was schuf er dann? Und Gott schuf das große Licht und das kleine Licht und auch die Sterne. Wo ist das? Die Sonne und der Mond? Ja. Das Wort Sonde kommt zum ersten Mal vor im Leben Abrams, als er nicht wusste, warum bin ich so von Gott verlassen und depressiv, niedergedrückt, elend. Da, jetzt kommt das Wort Sonne zum ersten Mal vor in unserer Bibel, da die Sonne untergehen wollte. Ja. Wer ist dargestellt durch Jesus Christus? Durch die Sonne. Jesus Christus, Gott. Da hat Gott sich mal von Abraham zurückgezogen. Kann es dann dunkel werden beim Abraham? Ja. Und dann kommt die Sache mit dem Schlachten der Tiere, zwei Teile legen, nicht wahr? Und da musste er zwischendurch gehen, also furchtbare Dinge. Zum ersten Mal das Wort Sonne. Das große Licht, kommt das Wort großes Licht auch nochmal vor bei Paulus im Neuen Testament. Liebe Brüder, wir merken, wir beachten in dieser Morgenstunde nur Wort Gottes und wollen als Antwort nur wieder Wort Gottes hören und Lösung der Probleme nur Wort Gottes hören und lesen. Nichts anderes. Merken wir es. Alles andere fällt unter den Tisch vor dem Herrn. Ausgerechnet Rasen vor Zorn vor Damaskus ein Saulus. Plötzlich umstrahlt uns ein großes Licht vom Himmel, das den Glanz der Sonne übertraf. Ist das eine Orientierung? Also Gott schuf nicht die Sonne, sondern ein großes Licht. Später war schon die Sonne. Ich darf gleich sagen, da hat Gott dieses große Licht um des Falles der Menschen willen, der ganzen Tierwelt und der ganzen irdischen Schöpfung willen, um das Siebenfache reduziert. Denn sie konnten diese ursprüngliche Strahlkraft dieses großen Lichtes nicht mehr ertragen. So. Der Bruder Muhl wagt noch zu sagen, um das Siebenfache reduziert. Weil im tausendjährigen Reich scheint da die Sonne auch und das Mondlein scheint so hell wie die Sonne. Aber sagt das niemand? Sagt das niemand? Das ist schon die Vorankündigung Gottes im tausendjährigen Reich, dass was für ein Wesen einmal so hell leuchten wird wie Christus. Ich habe gesagt, sagt das niemand. Wer es nicht versteht, dem sage ich jetzt auch nicht. Jetzt kommt aber noch etwas. Hat Gott den Mond als Mond geschaffen? Den Darsteller für Satan? Antwort, nein, sondern als kleines Licht. Und dann ist er erst zum Mond geworden. Aus ganz bestimmten Gründen wieder. Habe ich gesagt, ich habe allerhand zu sagen. Ist gut, dass ich in der ganzen Waffenrüstung Gottes dastehen darf. Arthur, er hat den Mond, jetzt ist Zeit, gell?
Darf ich nur sagen, Gott hat auch einen Tee bereitet durch die Frau Wolf im Untergeschoss.
Du, Frau Wolf, gell?
Ja.
Wie heißt sie im Vornamen?
Charlotte.
Ja, die Charlotte, die liebt mich sehr. Ja, also ganz sicher. Ja, ich habe ihre Wohnung noch schön fein hergerichtet, ihr ein Sitzplätzchen vor der Wohnung bereitet, also die nimmt mir es nicht übel, wenn es noch 5 Minuten geht, bitte. Aber dann rasch. Jetzt verstehen wir. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, die Moadim. Warum verschiebt sich unser Osterfest immer während einem Monat, früh, spät? Haben unsere christlichen Väter das übernommen, haben nach Tag und Nacht gleiche den ersten Neumond beachtet und dann sollt ihr warten bis Neumond und am 14. Tage, ab Neumond ist Vollmond, dann wird das Lamm geschlachtet. Wenn der Mond, Sonne geht blutrot unter im Westen und im Osten steigt der Mond blutrot auf und am 14. Tage ab Neumond beherrscht der Vollmond die Mitternacht und die Sonne hat den Tiefpunkt ihrer Bahn für jeden Beobachter von der Erde erreicht. Liebe Geschwister, genügt. Jetzt haben wir hier, gut, dass ich noch die 5 Minuten habe, die Frage, wie entstand die Finsternis, beantwortet, dass jedes Sonntagsschulkind es verstehen kann. Wir eine ganze theologische Bibliotheken daneben gezündet haben. Bitte? Die Sonne weiß ihren Untergang. Wie geht's weiter? Du machst Finsternis. Wie geht das zu? Indem Gott das Licht seiner Gegenwart denen entzieht oder sich von denen zurückzieht, die lieber einmal ohne Gott etwas funktionieren möchten. Macht das unser Gott? Das macht sogar der Heilige Geist. Der lässt sich betrüben und dämpfen, wenn wir wollen. Und dann können wir machen, was wir wollen. Oh weh. Die Sonne weiß ihr. Christus weiß, dass er sterben muss, wenn eine verlorene Schöpfung gerettet werden soll. Die Sonne nicht. Ja. Die Sonne weiß ihren Untergang. Christus. So machst du Finsternis, dass du auf Wunsch oder auf direkt Widerspruch der Geschöpfe dich zurückziehst, du von der Bildfläche verschwindest. Ist das beim Untergang der Sonne der Fall? Wird es dann finster? Was muss Gott noch weitermachen? Gar nicht. Aber in ihr regen sich jetzt alle Tiere des Waldes. Da kommen die Löwen und all das Zeug kommt jetzt an in der Nacht. Ne? Stimmt. Und dann geht hier wieder die Sonne auf. 1000 Jahre, nein, heißt noch, die jungen Löwen brüllen nach Raub. Das sind die jungen Juden heute, die brüllen nach Raub, Gott, fordern von Gott ihre Speise. Und dann geht die Sonne auf, Beginn vom 1000-jährigen Reich, da herrscht Christus, einen Tag bis zum Abend heißt es hier. Wo ist dann der Mond an diesem Tag, wo die Sonne herrscht? Sonne, stehe still zu Gibeon und du Mond im Tale Ayalon. Christus herrscht, einen Tag soll die Sonne stillstehen. Einen Tag. Und du Mond im Tale Ayalon. Wenn Christus einen Gottestag herrscht im tausendjährigen Reich, ist der Mond, der Satan, wo? Im Gefängnis. Ich schließe mit den letzten Versen. Sie alle warten auf dich, du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit, aber steht nicht auch von Hungersnöten in unserer Bibel? Doch auch. Aber alle erhalten ihre wunderbare Erstattung. Vers 17, halt, ja, 17.
27.
Deine Hand 27. sei, halt, 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 wo bin ich jetzt da? Falschen. Zahl 104 nochmal. Moment, Moment. So. Psalm 31. Jehovas Herrlichkeit wird ewig sein. Jehova wird sich freuen seiner Werke. Der die Erde anschaut und sie bebt, das große Erdbeben. Bitte, Übergang zum tausendjährigen Reich, ein riesen Erdbeben, das die ganze Erdoberfläche umpflügt, genügt Gott noch nicht, die ganze Erdoberfläche wird noch verbrannt. Es ist ja alles vergiftet. Wasser, Erde, Luft, alles. So. Auch die Langensteinbecher Höhe, nicht mehr da. Nichts mehr da, nichts mehr da. Ich sehe die Erde an, Tohu Wabohu, und kein Mensch ist da, also ganz klar. Wenn die Sonne dann 7-mal so hell scheint wie jetzt und der Mond so hell wie die Sonne, dann möchte ich so mit dem Brustkorb nicht antreten. Und niemand. Aber ist das Wunderbare, oder leider heißt es hier noch, möge ihm angenehm sein, mein Sinnen, das ist gut. Ich werde mich in Jehova freuen, aber jetzt der letzte Vers, 35. Die Sünder werden schwinden von der Erde und die Gesetzlosen nicht mehr sein. Preise Jehova, meine Seele, Halleluja. Ja, was, da kann man noch Halleluja rufen, bitteschön. Jetzt kommen noch zwei Bibelstellen. Psalm 145, 20. Psalm 145, Vers 20. Da heißt es, Jehova bewahrt alle, die ihn lieben, und alle Gesetzlosen vertilgt er. Jetzt gehen wir gleich weit wie dort im Psalm 104. Jetzt schlagen wir aber auf Jesaja 4, Vers 4. Jesaja 4, Vers 4. Vers 3. Und es wird geschehen, wer in Zion übrig bleiben wird und wer in Jerusalem übrig gelassen ist, wird heilig heißen. Und ein jeder, der zum Leben eingeschrieben ist. Und jetzt Vers 4. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschulden Jerusalems aus dessen Mitte hinweg gefegt haben wird, durch den Geist des Gerichtes und den Geist des Vertilgens. Ah. Werden vertilgt werden, nicht mehr sein. Warum? Auch den Geist des Gerichtes und den Geist des Vertilgens dient unserem Gott wozu? Um alles in Reinheit wiederherzustellen. Amen. Ja. Unser wunderbarer Gott, unser himmlischer Vater durch Jesus Christus, dass wir mitten in dem Geschehen auf unserem Erdenrund der Dämonie und Satanie, des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit in letzter Phase in solcher Weise uns wieder versammeln durften und dieses Werk der Langensteinbachhöhe so dastehen darf, staunen wir und danken dir. Wir dürfen jetzt dir, wunderbarer Gott, Abba, lieber Vater, wie ein Mann, ein Herz danken im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen. Unsere Liebe, aber in die besten Jahre unseres lieben Bruder Arthur Muhls, denke ich, Herr Rosa, danken dürfen wir Herrn, ja, dass er in dieser Weise uns dienen darf in seinen Jahren. Ja, danke, ja. Aber Arthur, jetzt habe ich eine Bitte. Geh du runter zur Frau von Wolf. Und